Hallo André.
Hallo Peter und damit wieder herzlich willkommen zur heutigen Folge vom Arbeitswelt-Podcast der DGB Region Stuttgart. Wir haben wieder einen spannenden Gast heute bei uns, die Liane von der IG Metall Stuttgart. Hallo Liane.
Hallo ihr beiden.
Wir kommen aber gleich erst zu dir. Wie immer zu Beginn unserer Folge hat der Peter wieder ein kleines Trivia aus der Gewerkschaftsgeschichte mitgebracht. Peter, was hast du heute für uns?
Ja, wir rennen wieder zurück in der Zeit. Und ich habe mir gedacht, zum Anlass des 1. Mai, es ist ja unsere Mobilisierungsfolge jetzt zum 1. Mai, natürlich die Frage in die Runde, was war denn eigentlich und wann los, dass wir heute noch am 1. Mai auf die Straße gehen?
Ja, also ich glaube, so der Fokuspunkt, worauf sich so die Geschichte des 1. Mai beruft, sind, glaube ich, die Haymarket Riots. Aber bei der Jahreszahl, muss ich sagen, bin ich sofort raus. Das ist etwas, da habe ich schon im Geschichtsunterricht damals nie gut mitarbeiten können. Liane, wüsstest du das gerade?
Ich hätte jetzt den genauen Ort gar nicht benennen können, aber 1880 ist mir irgendwie im Kopf.
Das ist beides richtig. Damit haben wir sozusagen zusammen die Einhegung. Wir haben also eine Tradition in der amerikanischen Arbeiterbewegung. Es gab da diverse Auseinandersetzungen. Eine der großen Punkte, was damals eine Rolle gespielt hat, war ein Bombenattentat, was tatsächlich Arbeiterinnen zugeschrieben wurde, woraufhin dann Arbeiterführer hingerichtet wurden. Ob das tatsächlich selber von der Arbeiterbewegung kam, diese Anschläge, nicht, dass es das nicht gab, individueller Terror, aber das wurde natürlich auch gerne zugeschustert, um dann Teile der Arbeiterbewegung auch zu zerschlagen. Und als sich dann die Arbeiter, ich glaube 10 Jahre später, aber jetzt werde ich selber, aber dafür haben wir die Kommentarfunktion, dass es gibt nämlich nichts, was die Leute mehr animiert, als wenn sie sagen, ich weiß es besser als den ich vor der Kamera
das
höre.
Das wäre ja auch super, wenn sie es besser wüssten.
Genau.
Insofern haben sie sich damit beschäftigt.
Wurde sich dann drauf berufen, wurde der 1. Mai ausgewählt als Erinnerungstag daran. Die Rides selber waren nämlich am 4. Mai, das habe ich noch recherchiert. Also eigentlich gar nicht direkt am 1. Mai, aber der wurde ausgewählt als Tag.
Ja, also ein ehrenes Gesetz des Internets ist ja, man muss nicht fragen nach einer Information, sondern man muss etwas Falsches sagen, dann wird man auf jeden Fall korrigiert. Also falls ihr uns korrigieren könnt, immer wieder gerne. Ja, aber das soll es jetzt zur Einleitung schon gewesen sein. Wir gehen jetzt ins Intro und dann sind wir gleich wieder für euch da mit der Liane.
Arbeitswelt-Podcast. Arbeit anders machen.
Und damit nochmal herzlich willkommen zur heutigen Folge vom Arbeitswelt-Podcast. Wir haben die Liane von der IG Metall Stuttgart zu Gast. Liane, wie immer fangen wir hiermit an. Stell dich doch mal vor.
Erstmal freue ich mich total, dass ihr mich eingeladen habt und dass ich mit euch den Podcast machen darf. Mein Name ist Liane Papaioanu. Ich bin die erste Bevollmächtigte bei der IG Metall in Stuttgart. Das bin ich aber nicht schon immer. Das bin ich erst seit dem 25. Januar diesen Jahres. Da wurde ich gewählt in der Delegiertenversammlung der IG Metall Stuttgart. Ich bin seit annähernd 20 Jahren hauptamtlich bei der IG Metall beschäftigt. Ich war zuvor, bevor ich nach Stuttgart kam, die erste Bevollmächtigte der Nachbargeschäftsstelle Pforzheim. Geschäftsstelle, die stark geprägt ist durch die Edelmetall- und Schmuckindustrie und natürlich auch mit dem eigenen Tarifgebiet der Edelmetallindustrie. Und das durfte ich lange mitgestalten, noch in den Verhandlungen. Mich hat es aber so ein bisschen gereizt, irgendwie doch nochmal was anderes zu machen. Und als ich die Möglichkeit bot, nach Stuttgart zu kommen, hat mich das echt gereizt, weil Stuttgart, ich habe es mal so formuliert, ist für mich die Herzkammer der IG Metall. Aber vorher, es gibt ja ein Leben vor der IG Metall, man hört es vielleicht, ich komme nicht hier aus der Region. Auch wenn ich schon seit 20 Jahren in Baden-Württemberg lebe, habe ich doch immer noch mein niedersächsisches Hochdeutsch mitgebracht. Obwohl
noch
sich
an
das,
Nike schmeckte.
Wunderbar. Obwohl sich das ein bisschen verfärbt hat. Ja, tatsächlich, ich bin geboren in Südniedersachsen.
Ach.
Du auch?
Ja, ich komme aus Braunschweig.
Das ist interessant, ich komme aus der Nähe von Göttingen.
Ah, super.
Genau, und ich bin im Weserbergland geboren. Kleines Dorf in der Nähe von Uslar im Solling, kleiner Werbeblock. Ist nämlich ein ganz schönes Städtchen, schönes Fachwerkstädtchen.
Ich habe keines dieser Wörter jemals gehört.
Weserbergland, Solling und Uslar. Okay, das wirst du nachher wahrscheinlich googeln müssen. Ich habe meine Ausbildung gemacht in Göttingen. Göttingen ist so eine Hochburg für Feinmechanik und Feinoptik. Ich habe Feinoptik, Präzisionsglasbearbeitung, Lasertechnik gelernt. Also ich bin gelernte Feinoptikerin in dem Betrieb, der eine weit über 100-jährige Geschichte hat. Wie gesagt, Göttingen ist da so stark verbunden mit Carl Zeiss, Ernst Abbey und so. Und insofern gibt es da eine relativ starke Verbindung dazu. Hat mich immer so interessiert, Physik hat mich interessiert, was macht Glas und was macht Optik. Ich war so ein ganz schüchterner junger Mensch, als ich meine Ausbildung begann. Deshalb merkt man nicht mehr so ganz. Und dann lief in der Ausbildung irgendwas, was ich total ungerecht fand. Das weiß ich noch. Das Gefühl weiß ich noch. Ich weiß aber nicht mehr genau, was es war. Und dann bin ich 1988 in die Ausbildung eingestiegen und bin direkt bei der nächsten JAV-Wahl zur Jugendvertreterin gewählt worden. In dem Betrieb war ich lange beschäftigt. Ich war Jugendvertreterin, ich war Betriebsrätin, Betriebsratsmitglied und später Betriebsratsvorsitzende. Mit der Novellierung des Betriebsverfassungsgesetzes wurde ich dann die erste freigestellt in den Betrieb, weil die 200er Grenze erreicht wurde. Wir waren etwas über 200 Beschäftigte damals. Und es hat mir unglaublich Spaß gemacht, die Arbeit als Feinoptikerin einerseits, aber natürlich auch die Arbeit als Betriebsrätin und Betriebsratsvorsitzende. Leider hatten wir schon mal so eine krisenhafte Situation Anfang der 2000er Jahre. Wir hatten Massenentlassungen und Personalabbau, sodass ich dann irgendwann überlegen musste, was mache ich, bleibe ich in dem Betrieb? Oder ich war, seitdem ich Jugendvertreterin war, IG Metall-Mitglied. Ich bin einen Monat nach Ausbildungsbeginn in die IG Metall eingetreten, war schon immer ehrenamtlich seit Beginn der Ausbildung aktiv und habe dann überlegt, Mensch, vielleicht kann ich auch das Hobby zum Beruf machen. Weil ich sowieso mein ganzes Leben bei der IG Metall verbracht habe. Ich war im Ortsvorstand, in der Delegiertenversammlung, in der großen Tarifkommission. Und dann habe ich mich mit meinem Betriebsbetreuer damals unterhalten und auch mit dem ersten Bevollmächtigten der Geschäftsstelle Göttingen damals. Und beide haben gesagt, Mensch, geh doch auf die Akademie der Arbeit und vielleicht ins Trainee, vielleicht ist das was für dich. Und dazu habe ich mich dann entschieden. Und das, dann hat der Weg so gestartet. Bin dann angefangen in der IG Metall mit dem Trainee und habe im Trainee gedacht, ich brauche nochmal einen Kontrast zu Niedersachsen. Und ganz spannend ist natürlich der Bezirk Baden-Württemberg. Deshalb habe ich mein Trainee auch im Prinzip so ausgerichtet, dass ich die Einsätze in Baden-Württemberg hatte. Und ich durfte dann direkt nach dem Trainee in der Geschäftsstelle Ulm beginnen.
Vielleicht ganz kurz für diejenigen, die nicht so in der IG Metall drin sind. Trainee bedeutet, wenn man als Gewerkschaftssekretärin, Sekretär anfängt, dann hat man natürlich ganz viel über die eigene Betriebsarbeit hinausgehend, selbst wenn man die Erfahrung hat, was man erstmal lernen muss darüber, wie Tarifverträge funktionieren etc. pp. Ich glaube, ihr geht auch in verschiedene Geschäftsstellen. Also es ist eine Form von Ausbildung, die man nochmal durchläuft, die 1,5 Jahre, glaube ich.
Geht. Ein Jahr. Bei der IG Metall ist es 1 Jahr, genau. Es ist so angelegt, dass du Seminare zu den verschiedenen Themen hast, Gesellschaftspolitik, Tarifvertragsrecht und so weiter. Aber auch du lernst im Prinzip die ganze IG Metall in all ihren Hierarchieebenen kennen, Geschäftsstelle, Bezirksleitung, Vorstand. Und ich hatte dann damals noch die große Chance, bei einem großen Betriebsrat 6 Wochen zu verbringen, weil ich aus einem kleinen Betrieb kam, war ich damals in Rastatt im A-Klasse-Werk gewesen bei Mercedes und habe da 6 Wochen mitarbeiten dürfen. Toll. Genau. Und das hat mich dann so angefixt zu sagen, hey, Baden-Württemberg ist toll. Und ich habe dann in Ulm begonnen zu arbeiten, war in Ulm Gewerkschaftssekretärin und später auch zweite Bevollmächtigte. Und so hat es mich dann über Ulm, dann gab es nochmal so eine Herausforderung, ein Projekt Angestelltenarbeit in den Geschäftsstellen Karlsruhe, Gaggenau, Bruchsal und Pforzheim. Die Region Mittlerer Oberrhein- und Enzkreis nennt sich die Region. Da durfte ich über 3 Jahre ein Angestelltenprojekt machen, das sehr erfolgreich war. Es hat auch riesig Spaß gemacht und so hat es mich dann nach Pforzheim gebracht. Und insofern ist ein bisschen der Werdegang interessiert. Hat mich immer ganz besonders bei den gewerkschaftlichen Themen Arbeits- und Gesundheitsschutz, also die gute Gestaltung von Arbeitsbedingungen betrieben und natürlich Tarifverträge, Tarifvertragsrecht, Tarifpolitik zu machen, tarifliche Verhandlungen zu führen in Betrieben. Das ist das, was mich immer so gepackt hat.
Magst du zu Angestelltenprojekt vielleicht noch 2, 3 Worte sagen? Was stelle ich mir darunter vor? Also, dass die IG Metall natürlich einen klassischen Fokus hat auf Arbeiterinnen und man sich da sozusagen dann gesagt hat, jetzt schauen wir mal, dass man an die White-Collar-Leute auch rankommt, oder?
So ungefähr kannst du das bezeichnen. Du hast ja recht, wir sprechen immer noch Angestellte. Das ist irgendwie, verwischen sich ja diese Begriffe. Und es ging vor allen Dingen darum zu schauen, wie können wir natürlich mit der IG Metall und gerade in diesen Bereichen der Ingenieurinnen und Ingenieure, der, ich sag mal, Hochqualifizierten auch einen guten Kontakt herstellen, um in eine gute Verbindung miteinander zu kommen und natürlich auch das Thema Mitgliederentwicklung da voranzutreiben. Wir haben das dann einerseits erstmal über konkrete Ansprachethemen gemacht, aber auch genau geguckt, welche sind dann die Themen. Es gab zum Beispiel einen Betrieb, wurde ein großer Umbau gerade organisiert und da haben wir darüber gesprochen, wie ist denn Gestaltung von Arbeitsplätzen in Großraumbüros, wie arbeitet man da, was wollen eigentlich die Menschen, wie können wir die dabei mitnehmen. Und wir hatten uns damals, und ich sage damals, weil es in den Jahren 2011 bis 2014 war, damit beschäftigt, Crowdsourcing, Arbeiten in der Cloud, Crowd, sowas spielte eine Rolle. Dazu habe ich Veranstaltungen organisiert, auch mal mit einem Professor von der Universität in Kassel war das damals gewesen. Es war eine ganz interessante Veranstaltung, wo wir dann auch nochmal überlegen konnten, wie können wir da unsere Mitbestimmungsrechte dann dazu ausweiten beziehungsweise überhaupt einfordern, weil da waren wir teilweise richtig außen vor.
Das ist super spannend. Tatsächlich war mir auch gar nicht klar, dass ihr da so früh schon dran wart. Also weil bei Verdi ist ja seit 5 Jahren, glaube ich, ein Projekt am Laufen, wo es eben darum geht, wie kann man Leute, die auf solchen Plattformen sich in irgendeiner Form verdingen und als Selbstständige zählen, überhaupt organisieren. Da gibt es ja mindestens mal eine Unterscheidung, die man immer machen kann. Cloudwork in den Unternehmen selber, also dass das ganz klassisch Angestellte sind, aber in der Unternehmensstruktur dann in irgendeiner Form genutzt wird oder eben nach außen, wo dann arbeitsrechtlich wirklich einiges im Argen liegt. Spannend.
Das war auch eine total spannende Zeit und ich glaube, da waren wir wirklich so in den Anfängen und ich habe damals gedacht, Mensch, das ist ein spannendes Thema. Wir holen uns dazu mal einen Experten und dann überlegen wir, was können wir als Betriebsräte, Vertrauensleute dann jetzt mit den Informationen anfangen, wie kommen wir an die Leute ran. Das ist natürlich weit vor mobilem Arbeiten, weit vor Videokonferenzen und so weiter. Da waren wir noch sehr im direkten persönlichen Leben. Man hat auch noch nicht von mobilen Arbeiten gesprochen, ganz, ganz wenig, wenn dann überhaupt in Ausnahmefällen. Das, wenn ich jetzt drüber rede, scheint wie aus einer ganz anderen Zeit gefallen zu sein.
Ja, die Zeit entwickelt sich stetig vorwärts. Also zumindest für uns so als einfache Menschen.
Alter Konservativer, leider. Ich habe es gehört, du hast es noch verschluckt.
Ja, auf jeden Fall schön auch zu hören, dass es noch mehr Menschen so aus Niedersachsen hierher verschlagen hat. Wir können alles sogar Hochdeutsch. Gehen wir aber so ein bisschen jetzt auch in die Gegenwart, beziehungsweise auch teilweise sogar in die Zukunft, würde ich mal sagen. Wir haben Mitte März ja mit deiner Kollegin Tamara hier auch gesprochen, war auch ein sehr schönes Gespräch. Und damals stand gerade euer großer Aktionstag zur Transformation an. Wie bewertet ihr den jetzt im Nachgang?
Tatsächlich habe ich da auch noch dran gedacht, weil es war ja kurz vor dem Aktionstag, der war am 15. März gewesen, bundesweiter Aktionstag der IG Metall. Wir hatten natürlich lange überlegt, wann ist denn da der richtige Zeitpunkt? Und ich glaube, wir hatten genau den richtigen Zeitpunkt erwischt, 15. März. Wir hatten gerade die Wahlen hinter uns und es ging natürlich rein, was soll denn jetzt eigentlich passieren in dieser neuen Koalition? Wir hatten insgesamt in ganz Deutschland über 80.000 Menschen auf der Straße. Jetzt kann man immer sagen, es könnte noch viel mehr sein, könnte, aber ich finde, das war ein starkes Zeichen. 25.000 Menschen hier in Stuttgart auf dem Schlossplatz, das hat der Schlossplatz lange nicht gesehen. Es war ein wunderschönes, buntes, rotes Meer von vielen, vielen Menschen mit tollen Reden, tollen Aktionen. Und ich glaube, was allen klar geworden ist, unsere Botschaften waren ganz klar. Wir haben ganz klare Forderungen an Politik und wir haben auch ganz klare Forderungen an die Arbeitgeberseite. Die dürfen sich nicht nur zurücklehnen und sagen, hey, die Politik muss es mal richten. Da muss aber eine ganze Menge auch geschehen. Und dazu war dieser Aktionstag gedacht und ich glaube, er war auch ganz richtig. Aber Aktionen und Aktionstage sind ja nie das Ziel eines Prozesses, sondern der Auftakt. Ja. Und insofern war das ein starker Start. Und wir machen dann natürlich weiter. Wenn ihr es gesehen habt, es waren auch Kollegen da mit der Flamme der Solidarität. Die Flamme der Solidarität wandert jetzt von Betrieb zu Betrieb. In jedem Bezirk ist sie unterwegs. Da, wo wir betriebliche Auseinandersetzungen haben, wo es darum geht, Arbeitsplätze zu sichern, da taucht die Flamme der Solidarität auf. Das ist ein Teil, der sich da fortführt. Und natürlich gibt es weiterhin auch Veranstaltungen, weitere Themen, Diskussionen. Und jetzt geht es natürlich auch darum, was steht jetzt eigentlich drin im Koalitionsvertrag. Und wir haben uns ja sehr laut, ich glaube, Tamara hat das auch gesagt, wir waren sehr laut und wir haben lautstark gesagt, was wir wollen und was ist da jetzt eigentlich auch passiert. Da müssen wir vielleicht auch mal drauf gucken.
Perfekte Überleitung zu unserer nächsten Frage. Genau, wir haben mit Tamara eben auch über die laufenden Koalitionsverhandlungen gesprochen. Aber ich glaube, der Peter hat gerade noch was.
Ich will dir die perfekte Überleitung nur kaputt machen, weil ich eine Anekdote von dem Tag noch habe, die ich erzählen will. Weil wir haben uns ja morgens kurz gesehen und dann ist, das fand ich so ein schönes Sinnbild für die Diversität auch der Gewerkschaften, weil dann ist ein Herr mit Hund und so Lederhose auf uns zugekommen, hat dich angesprochen, im tiefsten Bayerisch. Ich habe auch kein Wort verstanden, was er wollte. Und dann hast du irgendwie gesagt, ich weiß gar nicht, um was geht's. Und dann hat er sich also in etwas besserem Hochdeutsch dann artikuliert und hat gesagt, das ist ein Kollege von der IG Metall und wo sozusagen kriegt er seine Weste. Und das war, fand ich ganz spannend, weil das war 2 Stunden, bevor es losging. Wir hatten überhaupt nicht damit gerechnet, dass das ein Kollege ist, der da sozusagen uns anspricht. Aber da war schon einer da, weil es kamen ja viele Büsse aus München. So habe ich ja meinen Tag verbracht, dass ich die Kollegen der IG Metall angebrüllt habe und gesagt habe, hier geht's lang. Und ein paar haben sich offensichtlich auch eigenständig aufgemacht und sind gekommen.
Sehr, sehr, sehr schön. Also es war auf jeden Fall ein beeindruckender Tag. Also auch ich, seitdem ich hier in Stuttgart lebe, habe den Schlossplatz noch nicht so voll erlebt. Insofern, das war schon sehr schön. Kommen wir aber zurück zu meiner ehemals perfekten Überleitung. Wir haben ja mit Tamara damals auch eben über die Koalitionsbildung gesprochen, die dann gerade so angelaufen ist. Und jetzt steht mittlerweile die Koalition, beziehungsweise der Koalitionsvertrag, die Abstimmungen laufen jetzt natürlich noch final, dass der Koalitionsvertrag auch angenommen wird von den Parteien. Wir gehen aber mal davon aus, das sollte klappen. Wie steht ihr als IG Metall, letzten Endes natürlich auch wir insgesamt so als Gewerkschaften, zu diesem Koalitionsvertrag? Wo sind da Licht und Schatten?
Und es gibt Licht und Schatten,
auf jeden Fall.
Ich meine, so ein Koalitionsvertrag, das kennen wir alle von Verhandlungen, die wir führen, von Tarifverhandlungen, von Betriebsvereinbarungen und so weiter, ist natürlich immer ein Kompromiss. Und ich hatte letztens in einer Veranstaltung dazu ein paar Folien gemacht, ein paar PowerPoint-Folien, einige mit sehr guten Themen, die wir gut finden. Und auf der einen, da hatte ich echt so eine Kröte eingebaut. Es gibt so ein paar Kröten, die wir schlucken müssen. Ich habe mal eine KI-generierte Kröte. Sie sollte ein bisschen gespannt gucken. Sie hat irgendwie nur niedlich geguckt. Aber okay, das ist ein anderes Thema. In dem Koalitionsvertrag sind einige Sachen für uns, finde ich, richtig gut geregelt. Ich glaube, diese Thematiken Sondervermögen, Investitionen, Investitionsprogramme, da steckt eine ganze Menge Möglichkeit drin. Am Ende wird es sicherlich darauf ankommen, wie werden sie genutzt. Wie klug werden die Entscheidungen getroffen, wofür man die Milliarden da nutzt, die dann jetzt für Investitionsprogramme zur Verfügung stehen. Weil, dass wir sie brauchen, das wissen wir.
Ja.
Wir hatten lange vor dem Aktionsjahr ja auch schon mobilisiert zu solchen Themen wie Investitionen nicht kaputt sparen, haben Kolleginnen und Kollegen teilweise an Brücken gestanden, die irgendwie so vor sich hin bröckelten, oder uns Bilder gezeigt von Toilettenräumen in Schulen und so weiter, wo die Kinder sich schon nicht mehr trauen, auf die Toilette zu gehen. Dass es Investitionen braucht in Infrastruktur, in Ladeinfrastruktur, in Unternehmen, in Zukunftstechnologien, das ist, glaube ich, unbestritten. Und jetzt ist das Geld, ich sag mal, da zur Seite gelegt. Und jetzt kommt es darauf an, die klugen Entscheidungen zu treffen. Da, denke ich, steckt eine ganze Menge drin. Wir haben die ein oder andere Regelung, die nicht so richtig prickelnd ist für uns. Ich glaube, gerade der Teil, diese Diskussion um das Bürgergeld, das finde ich teilweise wirklich unsäglich, weil es gibt viele Menschen, die darauf angewiesen sind, die fleißig arbeiten, richtig fleißig arbeiten, jeden Tag ihr Bestes geben und zusätzlich Bürgergeld brauchen und Bürgergeldempfängerinnen sind, um die zu verunglimpfen, dass sie irgendwie faul wären und ihre Arbeit nicht machen. Das finde ich, ist eine unsägliche Diskussion. Insofern, da muss man, glaube ich, noch mal genauer hingucken. Und das Thema Gesundheitsschutz, da gibt es ein paar Ideen dazu, die im Koalitionsvertrag stehen, die aber noch nicht so ganz ausgereift sind. Und insofern, es steht vieles drin. Vieles muss noch, ist noch unter Finanzierungsvorbehalt, das wissen wir. Insofern, auch da klemmt noch einiges. Aber auch diese Diskussion um die Schulden und Schuldenbremse auch im Vorfeld. Ich denke immer, wenn wir es nicht machen, wenn wir nicht investieren, hinterlassen wir unsere nachfolgende Generation ganz andere Probleme.
Ja.
Dann unterlassen wir das, was wir gerade machen könnten, und dann hinterlassen wir Schulden auf einer ganz anderen Ebene. Also insofern glaube ich, dass da ein paar gute Sachen drinstecken und ich schon eine große Hoffnung daran habe und auch zuversichtlich sind, dass wir mit den Regelungen, die wir da erreicht haben und wo wir uns auch als IG Metall und Gewerkschaften einbringen konnten, da auch eine gute Basis geschaffen haben.
Ich glaube, ein Punkt, der für uns auch noch sehr wichtig sein dürfte, ist das Thema Tariftreue. Da gibt es ja auch zumindest die Verabredung für ein Bundestariftreuegesetz. Hoffen wir mal, dass das kommt, bald kommt und vor allem auch gut kommt. Also ich meine, wir haben ja in Baden-Württemberg da auch ein entsprechendes Gesetz, aber das ist halt eher etwas halbgar, zumindest in der heutigen Form. Da werden wir natürlich drauf achten müssen. Ich glaube, wo wir auch noch eine Lücke haben, ist das ganze Thema Steuerpolitik. Es soll jetzt zwar Entlastungen für Unternehmen geben, aber die Entlastung für kleine und mittlere Einkommen ist eher so nochmal mit einem großen Fragezeichen versehen. Insofern, ja, Licht und Schatten, wie es halt immer so ist. Und wir werden das natürlich auch weiterhin begleiten. Denn wie du schon gesagt hast, so ein Aktionstag ist ja kein Selbstzweck, sondern wir machen sowas ja, um was zu erreichen. Und es ist halt der erste Schritt und nicht der letzte.
Absolut. Und mit dem Tariftreuegesetz sprichst du nochmal einen ganz wichtigen Punkt an. Wir verlassen uns immer alle so sehr auf Tarifverträge und Tarifverträge werden schon richten. Wenn wir aber sehen, dass mittlerweile weniger als 50% der Menschen überhaupt in tarifgebundenen Arbeitsverhältnissen beschäftigt sind, dann macht mir das tatsächlich Sorge. Und das liegt nicht daran, dass die Leute sich da irgendwie nicht trauen oder so, sondern ganz massiv auch teilweise behindert werden.
Mhm.
Und daran Betriebsräte zu gründen, Tarifbindungen herzustellen, das sind ja richtig harte Kämpfe. Insofern sind wir da auf einem guten Weg, aber da muss echt noch eine Menge passieren.
Mhm. Und gerade bei der Tariftreue, da gibt es ja immer noch so die Seite, die ich, man kann es nicht oft genug erzählen, die man stark machen muss, nicht nur bei der Vergabe, sondern dass die öffentliche Hand selber nicht mehr tarifgebunden ist. Also ich habe letztes Jahr eine Studie gemacht, die dann Verdi veröffentlicht hat, wo rauskam, dass von den 1100 Kommunen in Baden-Württemberg weniger als die Hälfte noch tarifgebunden sind. Das Bild ist nicht ganz so desaströs, wie es klingt, weil vor allem die großen Kommunen noch tarifgebunden sind. Das sind vor allem die kleinen, die nicht tarifgebunden sind. Deswegen ist dann trotzdem insgesamt die Tarifbindung weit über 80%. Aber das ist natürlich in Anbetracht dessen, dass es ja diese, ich glaube, das steht im Mindestlohnvorschlag von der EU drin steht, Deutschland muss einen Aktionsplan eigentlich bis letzten November vorgelegt haben, wie man die Tarifbindung gesamtgesellschaftlich auf 80% bekommt. Und die öffentliche Hand, die das erreichen soll, selber gerade so diese Grenze erreicht. Und auch nur, wenn man die Zahl der Mitarbeiter unterstellt und nicht die der öffentlichen Hand als Institutionen.
Das war mir überhaupt nicht bekannt. Das finde ich total spannend. Also damit habe ich mich bisher als IG Metall gar nicht beschäftigt. Ich habe auch deine Studie nicht gelesen.
Dafür gibt es den DGB.
Und dafür gibt es auch so richtige Gespräche wie jetzt oder wie. Super.
Ja, genau.
Also tatsächlich, aber das ist natürlich hochbedenklich.
Das war die tatsächlich selber nicht bekannt. Ich habe auch gerade relativ viele Gespräche zum Beispiel. Hat sie noch nicht gemeldet, weil es ein Redakteur des Staatsanzeigers da ist. Die haben nämlich noch vor 2 Wochen Zahlen veröffentlicht, wo die öffentliche Hand bei ihnen 100% tarifgebunden steht, wo ich ihnen gleich geschrieben habe und gesagt habe, ihr habt selber, das Witzige ist, der Staatsanzeiger hat 4 Wochen vorher die Presseerklärung von uns zu der Studie abgedruckt. Also ich konnte auf ihren eigenen Artikel verweisen und sagen, okay. Ihr habt doch selber das veröffentlicht, also bitte korrigiert das mal, habt noch keine Antwort drauf. Aber das ist noch in der öffentlichen Wahrnehmung überhaupt nicht durchgesetzt. Und das Spannende ist auch, das ist den Kommunen und den Bürgermeisterinnen auch durchaus peinlich, als das veröffentlicht wurde. Also zum Beispiel die Stadt Uingen, um ein Positivbeispiel zu nennen, die hat auf ihrer Instagram-Seite gleich geteilt und wir sind angeführt als tarifgebunden.
Yay. Super, okay.
Also das nehmen die durchaus in der öffentlichen Wahrnehmung, dass... das unangenehm ist als Bürgermeister, wenn man natürlich sagt, wir sind für gute Arbeit in unserer Stadt, aber selber haben wir damit nichts zu tun.
Aber das ist doch ganz schön. Ich finde, sowas kann man auch gut und klar benennen, da wo es mal schwierig ist.
Mhm. Genau.
Muss man dann.
Insofern gut, dass es da zumindest in Aussicht ist, dass es da auch auf bundespolitischer Ebene eine Bewegung zu geben kann. Kommen wir noch mal ein bisschen, also ins Kleinere kann man ja eigentlich gar nicht sagen, wenn ich mir den Namen des Betriebs anschaue, aber zumindest auf das Örtlichere und natürlich auch noch mal auf das Betriebliche zurück. Klar, in der IG Metall Stuttgart ist natürlich Mercedes-Benz ein ganz großes Thema.
Und das Stuttgart ist nichts klein.
Nein, eben.
Es ist alles irgendwie groß. Das sind für mich auch ganz neue Dimensionen, also mit dem Blick nochmal zurück aus Pforzheim. Ja,
eben. Also ich sag mal so, ich musste mich tatsächlich gar nicht so viel umgewöhnen, was so die Wirtschaftsstruktur anging, als ich von Braunschweig hierher gezogen bin, von einer Automobilregion in die andere.
Das stimmt.
Halt nur mit einem anderen Markennamen vorne dran. Aber kommen wir zu Mercedes-Benz.
Ja,
dort haben eure Aktiven einen exklusiven Mitgliederbonus verhandeln können. Kannst du uns da so ein bisschen was zu erzählen, wie es dazu kam und was das natürlich auch für euch bedeutet als IG Metall, ja auch für die Aktiven im Betrieb? Gerade halt auch so mit Blick nochmal darauf, dass wir bislang eigentlich so viele als sehr sicher geltende Arbeitsplätze hatten, wo das langsam so ein bisschen ausschaut, als ob das ein bisschen bröckeln könnte.
Ich hole ein bisschen länger aus, wenn es okay ist. Ich habe vorhin gesagt, in meinem Trainee hatte ich einen Einsatz und das war im Jahr 2004. Im Rastatt bei Mercedes. Ich durfte damals ein Kommunikationskonzept für die ZUSI schreiben, die Zukunftssicherung, die ZUSI 2004. Jetzt heißt das Ganze ZUSI 2035. Das heißt, wir haben seit über 20 Jahren einen Vertrag bei Mercedes, der Zukunftssicherung heißt und in dem die auch drinsteckt. Das heißt, seit so langer Zeit sind betriebsbedingte Kündigungen ausgeschlossen. Und es wurden immer wieder neue Ideen entwickelt, wie man den Betrieb auch zukunftssicher ausgestalten kann, sodass Arbeitsplätze gesichert werden. Immer mit den Betriebsräten, Vertrauensleuten und dem Unternehmen gemeinsam. Und das hat gehalten. Das hat auch durch Krisenzeiten 2008, 2009 gehalten. Und jetzt haben wir so ein bisschen gespürt in der letzten Zeit, dass die Menschen größere Sorgen haben. Hält das eigentlich auch gerade? Du hast eben von VW gesprochen, das ist nicht ganz ausgesprochen, aber ich habe es gehört. Da hatten wir ja letztes Jahr die Diskussion oder die große Diskussion und die Verhandlung mitbekommen, weil es VW diesen Vertrag gekündigt hatte, den Tarifvertrag. Bei Mercedes ist es eine Betriebsvereinbarung, die mit Tarifverträgen ergänzt ist. Und jetzt haben wir, und das ist den Betriebsräten da geschuldet und Ergo Mali und hier bei uns Michael Häberle, die sind da in dieser Verhandlungskommission und haben ganz stark schon getrieben, eigentlich gab es eine ZUSI 2030. Das heißt, die lief bis 2030. Und jetzt im Jahr 2025 zu sagen, wir wollen jetzt schon darüber hinaus reden, das haben die massiv getrieben, weil sie gesagt haben, wir brauchen jetzt Zukunftsperspektiven für die Beschäftigten. Deshalb wurde im Jahr 2025 die ZUSI 2035 verhandelt und vereinbart. Und Die ist wieder so gestaltet, dass sie betriebsbedingte Kündigungen ausschließt. Das bedeutet nicht, dass es nicht auch Menschen gibt, die ihre Arbeitsplätze verlieren, weil es vielleicht ein Freiwilligenprogramm gibt mit einem Abfindungsregelungen und so weiter. Das wissen wir. Es sind aber betriebsbedingte Kündigungen ausgeschlossen. Und das ist das große Fund dabei. Das heißt, wir haben dann Zukunftssicherung. Und wir haben erstmals in der Geschichte erreicht, dass es einen Bonus für die IG Metall-Mitglieder gibt. Und das war ja deine Frage auch gewesen. Mhm. Das ist ein richtig, richtig tolles Zeichen für Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, die sich in Gewerkschaften engagieren. Wir haben ja vorhin auch über Tarifbindung gesprochen. Mhm. Die Mitglieder sind dafür verantwortlich. Also, wie gestaltet sich dieser Bonus? Ihr wisst es vielleicht, oder vielleicht wissen das die Menschen da draußen nicht so richtig. Wir haben ein tarifliches Zusatzgeld in Höhe von 27,5% eines Monatslohns. Und Beschäftigte, die pflegebedürftige Angehörige haben, in Schichtarbeit arbeiten oder Kinder bis zum bestimmten Alter erziehen, können entscheiden, ich möchte dieses Geld nicht haben. Dafür bekomme ich aber 8 freie Tage. In den nächsten Jahren ist es bei Mercedes so, dass die Menschen, die Mitglied in der IG Metall sind, und das müssen sie noch im April diesen Jahres werden, weil sie den Antrag im Oktober stellen müssen und da müssen sie 6 Monate Mitglied sein. Die bekommen dann nicht 8 freie Tage, sondern 9 freie Tage. Also einen zusätzlichen freien Tag mehr. Darüber hinaus gibt es Menschen, die eben nicht in Schicht, nicht pflegebedürftig sind und nicht Kinder. Die können den T-Zug auch umwandeln. Im Normalfall sind es dann 6 Tage, die sie bekommen. Wenn man IG Metall-Mitglied ist, bekommt man 7 Tage. Und das ist jetzt erstmal so bei Mercedes geregelt, dass es diese Wahl gar nicht braucht, weil für die nächsten Jahre ist geregelt, bei allen Beschäftigten kommt das tarifliche Zusatzgeld nicht zur Auszahlung. Okay. Alle nehmen die freien Tage. Mhm. Aber wenn ich im Oktober sagen kann, im Oktober diesen Jahres sagen kann, ich bin schon seit 6 Monaten mindestens Mitglied der IG Metall, dann bekomme ich eben einen Tag mehr. Es wird fast ein bisschen kompliziert, aber es gibt noch eine tolle Regelung. Die ist nämlich noch viel stärker. Diese Festlegung der freien Tage ist jetzt erstmal für die nächsten Jahre geklärt. Danach läuft aber die ZUSI weiter und die freien Tage gehen wieder in die Wahloption. Alle Anspruchsberechtigten, Kinderschicht und Pflege, können weiterhin in Anspruch nehmen, kriegen anstatt 8, 9 Tage, wenn sie Mitglied sind. Alle anderen gar nicht. Alle anderen bekommen halt ihr Geld, sind nicht anspruchsberechtigt nach dem Tarifvertrag. Es sei denn, sie sind IG Metall-Mitglied. Dann bekommen sie die 7 freien Tage. Da steckt nochmal was drin. Und was wir auch mit geregelt haben, ist ein Mitgliederbonus für die Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer bei Mercedes. Da ist es nämlich so, dass wenn man Mitglied in der IG Metall ist, hat man ja ohnehin schon einen Mitgliedervorteil in der Leiharbeit, weil es dann ein erhöhtes Weihnachts- und Urlaubsgeld gibt. Das hat aber mit Mercedes gar nichts zu tun. Ja. Das ist für alle Leiharbeitnehmerinnen so. Bei Mercedes ist es aber so, dass wenn man Mitglied in der IG Metall ist, die Schichtzulagen nach dem Tarifvertrag der Metallelektroindustrie bekommt. Die hätte man sonst nicht.
Und das macht was aus.
Das macht eine ganze Menge aus, genau. Und es gibt die Erfolgsbeteiligung, die auf 15% bemessen ist, wenn man Mitglied der IG Metall ist. Und das ist natürlich ein toller Bonus. Und es ist ganz wichtig, gut, dass wir darüber reden, weil die Menschen das auch erfahren. Viele wissen das noch gar nicht. Ich habe es gerade gesagt, man muss bis April, im April eingetreten sein, damit man im Oktober den Bonus für sich in Anspruch nehmen kann. Und jetzt bekommen wir Beitrittserklärungen, ganz viele im Moment. Und teilweise steht auf, ich will zum 1. Mai eintreten, das ist ein schönes Datum. Ja, Kollege. Das ist schön, aber bitte nimm den April. Weil du, und dann sagen uns die Leute teilweise, oh ja, das habe ich gar nicht richtig gewusst. Also insofern nochmal die Botschaft raus, wer bei Mercedes beschäftigt ist hier in der Region und darüber hinaus jetzt Mitglied werden, wäre der richtige Zeitpunkt.
Ja, und das DGB-Perspektive ist mir an solchen Stellen immer wahnsinnig wichtig, wenn wir jetzt hier Kolleginnen und Kollegen haben, die zuhören, die in der Bäckerei arbeiten oder ähnliches und sagen, betrifft mich doch alles gar nicht. Doch. Weil überhaupt nur auf der Grundlage davon, dass unsere großen Gewerkschaften, und das sind nur 2, was die schaffen zu erreichen in gerade den Zeiten, in denen wir gerade sind, das ist die Grundlage dafür, dass, jetzt habe ich die Bäckerei als Beispiel genannt, also was die NGG sozusagen überhaupt mal an gesellschaftlicher Mobilisierungskraft hat, als Grundlage, auf was man verweisen kann, was in anderen Branchen passiert. Deswegen, ich glaube, das gibt wenig wichtigere Aufgaben für den DGB, als hier immer und ganz klar darzustellen, sich nicht gegeneinander ausspielen zu lassen. Das ist nämlich eine gesellschaftliche Tendenz, die wir immer wieder haben, zu sagen, was interessieren mich die Leute bei Mercedes-Benz? Die haben doch eh schon genug. Und es verhält sich genau umgekehrt. Alles, was dort erreicht wird, ist überhaupt die Grundlage dafür, es woanders zu erreichen. es wird deutlich schwieriger für die Kolleginnen und Kollegen in kleineren Betrieben oder in noch kleineren Branchen auch irgendwas zu erkämpfen, wenn wir diese Erfolge nicht haben. Deswegen da wirklich aus DGB-Sicht erst einmal gut, dass es sowas gibt und trag das nach außen.
Und du hast natürlich vollkommen recht. Und Mercedes ist jetzt auch nicht der Einzelfall. Bei VW haben wir diesen Teilmitgliederbonus. Es gibt einen Teilmitgliederbonus bei Audi. Jetzt ist das, ich habe gesagt, eine betriebliche Regelung, die wir jetzt in einen Tarifvertrag für das Unternehmen gießen. Mhm. Und das fangen wir im Unternehmen an. Wir müssen natürlich noch darüber reden, wie ist das denn mit der Fläche? Weil davon haben es andere noch. Wie ist es in unseren Flächentarifverträgen? Und das wissen wir auch aus anderen Themen. Wenn man so ganz lange zurückguckt, wir haben ja mit einem geschichtlichen Teil begonnen, wenn man ganz lange zurückguckt, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall gab es auch nicht schon immer, wurde tarifvertraglich erkämpft und ist dann in Gesetze eingeflossen. Also so funktioniert es ja dann auch teilweise, dass wir Tarifverträge erkämpfen, die dann in Gesetze einfließen, die dann wieder für alle gelten. Und insofern hast du vollkommen recht, diese Spalterei, das dürfen wir mit uns gar nicht machen lassen. Gemeinsam müssen wir für die Themen stehen.
Ich habe auch letztens sofort, aber das will ich noch loswerden, weil du gerade den Übergang zu den Gesetzen angesprochen hast, mit Erschrecken festgestellt, dass die 5-Tage-Woche bis heute gesetzlich überhaupt nicht festgelegt ist, sondern das geht rein auf das gewerkschaftliche Engagement zurück und heißt auch umgekehrt, dass, wenn man da die Gegenmacht nicht hätte, dass es nicht mal eine gesetzliche Barriere gibt, das wieder abzuschaffen und dann gehört der Papa samstags wieder dem Chef und nicht dem Kind.
Steht, wenn du mal irgendwie parken willst in der Stadt und da steht irgendwie werktags, dann ist der Werktag immer der Samstag mit gemeint.
Ja.
Das stimmt, da hast du vollkommen recht. Jetzt haben wir dich gar nicht, jetzt schon dreimal gearbeitet. Jetzt darfst du.
Ich lasse mich von euch immer wieder gerne abwürgen, das ist gar kein Problem. Ja, also man sieht auf jeden Fall, gewerkschaftliches Engagement lohnt sich. Insofern, es ist jetzt ein besonders guter Zeitpunkt, um noch Mitglied zu werden bei der IG Metall, wenn man bei Mercedes arbeitet. Aber es ist immer ein guter Zeitpunkt, natürlich Gewerkschaftsmitglied zu sein, absolut, egal wo man arbeitet.
Absolut richtig.
Kommen wir zum Abschluss noch zu einer kleinen Bonusfrage, die wir jetzt hier gar nicht so richtig auf dem Zettel haben. Aber wir haben eine Woche vorm 1. Mai, wenn diese Folge erscheint. Was wäre für dich der wichtigste Satz, den du sagen würdest, warum man beim 1. Mai dabei sein sollte?
Oh, die Frage habe ich mir noch gar nie gestellt, weil ich schon immer beim 1. Mai war. Schon immer. Wirklich als kleines Kind schon mit meinen Eltern. Mhm. Und deshalb hat sich die Frage gar nicht gestellt. Also, der wichtigste Satz, warum man beim 1. Mai dabei ist. Erstens, es werden mehrere Sätze.
Das ist okay.
Es werden wahrscheinlich mehrere Sätze. Wir haben als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einen Feiertag. Ein Feiertag, um für unsere Rechte, für unsere Themen auf die Straße zu gehen. Dafür ist der da. Da kann man auch wandern gehen. Das kann man gut nach der Kundgebung machen. Man kann auch nach der Kundgebung in die Waldheime gehen und alles machen, was man gerne machen möchte. Aber wir haben einen Feiertag, um auf der Straße zu stehen und zu sagen, ich bin arbeitender Mensch in der Bundesrepublik Deutschland und ich stehe für das und das Thema ein. Deshalb kann es nur so, eigentlich müssten die Plätze überquillen an Menschen und jeder müsste sagen, super, da bin ich dabei. Und man trifft nette Leute, man trifft viele Menschen, die man schon lange nicht mehr gesehen hat. Man kann sich austauschen, man kommt ins Gespräch, man sieht mal alle Gewerkschaften gemeinsam, weil der DGB organisiert unseren 1. Mai. Man sieht alle, man kann sich mit allen Gewerkschaften mal unterhalten, mal horchen, wie ist es denn so bei den anderen. Insofern für mich ist das immer ein ganz besonderer Tag, auf den ich mich jedes Jahr riesig freue.
Dann will ich noch kurz Werbung machen für meine Lieblingsveranstaltung im Anschluss an den 1. Mai, nämlich die IG Metall in meinen Landkreisen, also Esslingen-Göppingen und in dem Fall die Geschäftsstelle Göppingen-Geislingen. Bei uns geht es viel mit Bindestrichen zu. Die macht in der Immenreute immer noch ein großes Fest. Das ist sozusagen inoffizieller Teil des 1. Mai, steht immer auch mit auf den Plakaten. Ist ein ganz tolles Fest, besonders wenn schönes Wetter ist und finde ich, schafft den schönen Spagat zwischen unseren politischen Veranstaltungen und eben diesem Wandern, was zum 1. Mai ja für viele Leute auch dazugehört. Also nur noch mal ganz im Sinne, das muss ich nicht widersprechen, sondern man kann wunderschön in Göppingen auf die 1. Mai-Veranstaltung gehen, wenn ihr aus dem Landkreis kommt und sich dann hocharbeiten auf die Immenreute. Also nicht nur in Stuttgart gibt es die Tradition der Demo und der Waldheime, auch anderswo.
Absolut. Und in Sindelfingen auch. Tolle 1. Mai, also wir müssten sie eigentlich alle erwähnen. Hier gibt es viele, viele tolle Veranstaltungen und da danke ich euch dafür, dass ihr das auch so tatkräftig organisiert und mit uns gemeinsam gestaltet.
Na klar, gerne. Vielen, vielen lieben Dank. Und natürlich ist es immer ganz wichtig, dass eben auch die Mitglieder dabei sind. Insofern geben wir den Dank natürlich auch immer gerne zurück. Ja, wir freuen uns auch jetzt auf den 1. Mai. Es ist immer viel zu tun vorweg und natürlich am Tag selbst. Aber es ist auch immer ein sehr, sehr schöner Tag. Und also wo ich bin, ist gutes Wetter. Insofern, ich bin da sehr zuversichtlich. Ich werde in Waiblingen dabei sein, dass wir da auch wieder gutes Wetter haben. Aber ich drücke natürlich auch den, ich glaube, insgesamt haben wir 8 1. Mai-Veranstaltungen in der Region. allen Orten die Daumen, dass wir gutes Wetter erwischen. Und ja, freuen uns einfach, wenn möglichst viele Leute dann eben dabei sind. Du wirst wahrscheinlich in Stuttgart sein.
Ich bin in Stuttgart. Meine Kollegin Tamara, Podium, über die wir vorhin schon sprachen, wird in Sindelfingen sein. Genau, ich bin hier auf dem Podium gemeinsam mit unserer Kollegin Seda von Verdi. Freue ich mich schon sehr drauf. Wir führen gemeinsam ein Gespräch. Und lasst euch überraschen. Wir werden nämlich die ganze große Gewerkschaftsfamilie zeigen auf der Bühne.
Das klingt doch wunderbar. Alle Infos, falls ihr die noch nicht habt, findet ihr natürlich bei uns auf der Homepage auf stuttgart.dgb.de. Da findet ihr alle Details zu den verschiedenen Veranstaltungen, die wir hier in der Region haben. Und ja, Liane, hast du noch was, was du noch zum Schluss ergänzen möchtest, was wir vielleicht vergessen haben im Gespräch?
Vergessen haben wir nichts, aber ich wollte euch schon länger mal sagen, dass ich diese Podcast-Reihe richtig gut finde. Da macht ihr starke Arbeit. Dankeschön.
Danke. Vielen, vielen lieben Dank. Das nehmen wir gerne mit. Und dann danken wir allen fürs Zuhören und Zuschauen hier. Und wir hoffen, dass ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet hier beim Arbeitswelt-Podcast der DGB Region Stuttgart. Tschüss. Ciao.
Tschüss. Arbeitswelt-Podcast, ein Podcast der DGB Region Stuttgart, Redaktion Peter Schad und André Fricke.